Als ich in die Weihnachtsferien gegangen bin, dann war ich mir ziemlich sicher, dass ich predigen werde über die Jahreslosung. Dann bin ich während den Weihnachtsferien übergeschwenkt zu einem anderen Text und dann während den Ferien ist dann nochmal was in mir hochgekommen, eine Entdeckung, die ich gemacht habe. Und erst habe ich gedacht, das ist eine ganz nette Entdeckung, aber das ist eher was für mich. Aber je länger die Ferien irgendwie gingen, desto mehr habe ich gemerkt, es könnte was sein, was vielleicht auch spannend ist, in dieses ganze Jahr mitzunehmen und zu sagen, hey, das könnte ein Thema sein, das mich irgendwie beschäftigt. Und deswegen habe ich euch das mitgebracht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist, aber ich habe gedacht, Gott, wenn du mir das so reinschiebst irgendwie, dann muss es einen Grund haben und deswegen predige ich das jetzt. Wenn du denkst, das geht an mir vorbei und es geht mich gerade nichts an, dann leg es einfach zur Seite. Wenn du aber merkst, es betrifft mich, dann möchte ich dich bitten, nimm es wirklich für dich und für dieses Jahr als vielleicht ein Thema, das dich beschäftigen kann. Was war diese Entdeckung? Ich habe ein paar Texte oder einen Text über den Johannes den Täufer gelesen, nämlich die Geschichte, als der Papa vom Johannes dem Täufer von dem Engel besucht wird und da diese Geschichte, also der Johannes dann angekündigt wird. Das habe ich gelesen und habe festgestellt, da ist einiges schon im Alten Testament vorbereitet. Und zwar folgendes: In Malachi 3, Vers 23 und 24, die Bibelkundigen unter euch werden sofort wissen, dass das die letzten Verse des Alten Testaments sind, zumindest in der Lutherbibel. Da heißt es: Seht, der große und fürchterliche Tag des Herrn kommt. Das ist ja anstrengend. Doch zuvor schicke ich euch den Propheten Elia. Und wir wissen, ah, Elia, das ist der Johannes. Er wird dafür sorgen, dass Eltern und Kinder wieder aufeinander zugehen. Dann muss ich nicht kommen und das Land dem Untergang weihen. Also eine ganz spannende Verheißung, dass da der Elia kommt, ein Prophet kommt, der dafür sorgt, dass Eltern und Kinder sich einander zuwenden. Und das ist sozusagen etwas, was das Gericht Gottes irgendwie verhindert, was irgendwie Segen ist oder was Gutes ist. Damit endet in der Lutherbibel das Alte Testament. Es ist interessant, dass das Alte Testament endet mit einer Verheißung für Eltern und Kinder, dass sich die Generationen zuwenden. Mega spannend, oder? Hätte ich jetzt ehrlich nicht gewusst, also ich habe da schon ein paar Mal gelesen, aber es war mir nicht bewusst. Und dann fängt das Neue Testament in Lukas 1 an, dass der Engel zu dem Zacharias kommt und wie alle Engel sagt er dann halt, fürchte dich nicht, Zacharias, das kennen wir. Aber dann sagt er, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Und du wirst dich freuen und jubeln, ja, viele werden sich über seine Geburt freuen. Der Herr hat ihn zu Großem bestimmt. Er wird auf Wein und Bier verzichten. Schon im Mutterleib wird Gott ihn mit dem Heiligen Geist erfüllen. Und jetzt kommt, was der tun soll, dieser Johannes. Viele aus dem Volk Israel wird er zurückbringen zum Herrn, ihrem Gott. Er wird dem Herrn als Bote vorausgehen, im gleichen Geist und mit gleicher Kraft wie der Prophet Elia. Ja, da merkt ihr, der Elia war in Malachi verheißen und jetzt hier der Johannes ist wie der Prophet Elia. Und was tut er? Die Herzen der Väter wird er den Kindern zuwenden. Ungehorsame wird er dazu bringen, vor Gott gerecht zu handeln und zu denken, so wird er ein Volk zum Herrn bringen, das für ihn bereit ist. Ich dachte mir, wie krass ist es, dass das Alte Testament aufhört mit einer Verheißung, dass sich die Väter den Kindern und die Kinder den Vätern zuwenden und das Neue Testament in dem allerersten, was passiert, nämlich dass der Engel zum Zacharias kommt und sagt, hey, es geht los mit dem Reich Gottes, dass es da wieder diese Formulierung kommt, dass die Väter sich den Kindern zuwenden. Vielleicht müsste man auch das andere noch ergänzen. Aus Malachi haben wir das ja im Ohr, dass sich auch die Kinder den Vätern zuwenden. Und ich dachte mir, warum habe ich das noch nie gesehen? Warum habe ich noch nie gesehen, wie elementar offenbar ist, dass sich die Eltern den Kindern zuwenden und die Kinder den Eltern? Und dass das so etwas mit dem Reich Gottes zu tun hat. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben und habe gesagt, wie hat der Johannes das gemacht? Ja, das ist ja super spannend. Der hat es ja irgendwie hingekriegt, dass sich die Väter den Kindern zuwenden und die Kinder, wie hat der Johannes das gemacht? Ich habe dann also meine Bibel genommen und durchgeblättert und habe gesucht, wo sind die Elternkurse? Und ich habe erschüttert festgestellt, Johannes hat keine Elternkurse gehalten. Aber wie hat der dann das hingekriegt? Ja, wie hat er das gemacht? Dann habe ich gedacht, naja, vielleicht hat er da ganz viel zum Miteinander der Generationen gepredigt. Vielleicht hat er ganz viele Predigten an Kinder gehalten oder an Eltern, an Mütter, an Väter, wie das funktioniert oder vielleicht sogar an Omas und Opas. Gibt es irgendwelche Familienpredigten vom Johannes den Täufer? Die Bibelkundigen von euch wissen, nichts. Nichts. Ich habe mir gedacht, wie soll der Johannes der Täufer die Generationen zusammenbringen, wenn er da nichts drüber sagt? Das ist doch irgendwie mega komisch, oder? Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, naja, er war wahrscheinlich ein vorbildlicher Sohn. Ja, der Vater war Priester, ihr müsst euch das vorstellen, der war gesettelt, ja, der hat einen gewissen Reichtum gehabt, einen gewissen Standard, war theologisch gebildet, gehörte zur Oberschicht, angesehene Leute, Ehrbarkeit, hatte man früher in Württemberg da dazu gesagt, also gescheite Leute, ja, rechte Leute, rechte, so, also nicht rechts, sondern so im Schwäbischen, rechte, so, ja, ausständig, bodenständig, so. Und was macht der Sohn? Der lebt in der Wüste mit einem Kamelhaarmantel und isst Heuschrecken mit Honig. Das ist ein Hippie. Ein echter Hippie. Ja, der Vater ist Priester und der denkt sich natürlich als, ihr müsst es euch das vorstellen, wenn der Vater Priester ist, ist vollkommen klar, welchen Beruf der Sohn annimmt. Der wird Priester. Seit Generationen war das so. Seit über 200, 300, 400, 500 Jahren priesterliche Tradition. Der Vater ist Priester, der Sohn wird Priester, der nächste Sohn und so weiter. Alle werden Priester. Und dann kommt der Johannes und der geht in die Wüste und isst Heuschrecken. Kein vorbildlicher Sohn. Definitiv nicht. Ich kann mir gut vorstellen, wie die Elisabeth irgendwann mal gebetet hat und gesagt, Herr, lass doch diesem Kerle endlich mal ein bisschen vernünftig werden. Aber der hatte den Heiligen Geist schon im Mutterleib, der war nicht vernünftig. Der hat crazy Sachen gemacht. Jetzt um alles, wie hat der Johannes die Generationen zusammengebracht? Wie? Wenn er selber nicht vorbildlich gelebt hat, wenn er nie drüber geredet hat, keinen Ehekurs gehalten hat, keinen Elternkurs gehalten hat, nicht mal einen Teenie-Elternkurs. Wie hat er das gemacht? Dann ist mir aufgefallen, es gibt nur eine einzige Geschichte, in der das Thema Eltern, Vater, Sohn vorkommt, in der Johannes eine tragende Rolle spielt. Kennt ihr diese Geschichte? Ihr kennt sie alle. Es ist die Geschichte der Taufe Jesu. Das ist die einzige Geschichte, wo im ganzen Kontext von Johannes dem Täufer ein Vater und ein Sohn vorkommt. Und es wird sogar explizit ausgedrückt. Der Vater sagt zum Sohn, du bist mein geliebter Sohn. Das ist die einzige generationenübergreifende Situation, Geschichte, die von Johannes dem Täufer überliefert ist. Ergo muss dieses Zusammenbringen der Generationen etwas mit dieser Geschichte zu tun haben. Weil sonst hätte das alles, was der Engel gesagt hat und dass der Engel ausgerechnet das aufgreift, was am Ende des Alten, sonst wäre das ja alles Quatsch. Und alles, was der Engel vorher gesagt hat, hat sich erfüllt. Warum wäre ja komplett komisch, wenn dieses eine Ding sich nicht erfüllt. Aber was um Himmels Willen hat es damit zu tun, dass die Generationen zusammenkommen, wenn da Jesus getauft wird, der Heilige Geist auf ihn kommt und der Heilige Geist oder der Vater sagt, du bist mein geliebter Sohn. Was hat das mit dem Zusammenkommen und dem Miteinander der Generationen zu tun? Ich glaube, dass das Entscheidende ist, dass Johannes in der Taufe etwas sichtbar macht, was sonst nicht sichtbar gewesen wäre. Nämlich das Verhältnis vom Vater zum Sohn. Und ich möchte euch bitten, jetzt nicht Vater in einem engen Sinne zu nehmen, sondern wenn wir von Gott als Vater reden, dann ist immer dieser mütterliche Aspekt mitgedacht. Es ist Vater und Mutter und es ist Sohn und Tochter. Dieses Verhältnis von Mutter zu Tochter, vom Vater zum Sohn, wird in der Taufe sichtbar, indem der Vater laut und deutlich dem Sohn sagt, du bist geliebt. Du bist geliebt. Und das Spannende ist, dass diese Geschichte ja weitergeht. Das Verhältnis von Jesus zum Vater drückt sich aus, indem Jesus zu seinem Vater sagt, Abba, Papa. Und in Römer 8, Vers 15 ist es, glaube ich, da sagt der Paulus, du darfst zu Gott Papa sagen. Das heißt, das Coole ist, da ist dieses einzigartige Verhältnis von diesem Gott, väterlich und mütterlich, zu Jesus. Und Jesus sagt, ich nehme jeden von uns in dieses Verhältnis mit hinein. Das heißt, so wie Jesus zum Vater Abba sagen durfte, so darfst du zum Vater Abba sagen. Papa oder auch Mama, darfst du zu Gott sagen. Das ist dir gegeben. Das ist uns geschenkt. Jetzt werdet ihr sagen, okay, was hat es mit dem Miteinander der Generationen zu tun? Ich glaube, dass uns das hilft, tatsächlich Eltern zu sein. Wenn wir merken, wie dieser Vater ist, merken wir, was es bedeutet, Eltern zu sein. Wenn wir erkennen, wie diese göttliche Mutter mich liebt, dann kann ich auch Mutter sein, weil ich von Gott her lerne, was es bedeutet, Mutter zu sein, was es bedeutet, Vater zu sein. Wir lernen von dieser Beziehung, von dieser einzigartigen Beziehung von Jesus zum Vater, die wir mit hineingenommen sind, was es selber bedeutet, Kind zu sein, was es selber bedeutet, Vater und Mutter zu sein. Und in dem Moment, wo wir das merken, dann werden wir fähig, dass sich die Generationen einander zuwenden. Das heißt, das Reich Gottes, das mit Jesus anbricht, ist tatsächlich eine Bewegung, die dafür sorgt, dass sich die Generationen einander in einer ganz neuen Weise zuwenden können. Wie sie das vorher nicht kannten, weil sie gefangen waren in Vater- und Mutterbildern, die nicht der Wahrheit entsprechen. Ich lerne von dem Vater im Himmel, von diesem mütterlich-väterlichen Gott, was wirklich ein Vater und was wirklich eine Mutter ist. Und ich lerne von dem Sohn, wie Kindsein funktioniert. Der Vater, der sagt, du bist mein geliebter Sohn. Und der Jesus die Welt anvertraut. Müsst ihr mal vorstellen, welches Vertrauen der Vater in den Sohn gibt. Er vertraut ihm alle Menschen an. Die Rettung der Welt, diese Kleinigkeit. Vertraut er dem an? Ja? Mega! Was für ein Vertrauen hat der Vater in den Sohn? Und der Sohn vertraut dem Vater sein Leben an so sehr, dass er bereit ist, sich ans Kreuz schlagen zu lassen. So sehr, dass er bereit ist, eine offene Zukunft reinzugehen. Als die Jünger ihn fragen, hey, wann kommst du denn wieder? Da sagt Jesus, allein der Vater weiß es. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich hätte gern die Liste gehabt vorher. Ich hätte vielleicht meinem Vater nicht so viel vertraut. Aber Jesus hat es getan. Merkt ihr, was da für ein Vertrauen ineinander in dieser Beziehung ist? Der Vater vertraut dem Sohn die Welt an. Und der Sohn vertraut dem Vater sein Leben, seine Existenz an. Unglaublich. Wir sehen hier eine Beziehung, die in einer vollkommen neuen Weise ist, die vorher so noch nie sichtbar geworden ist, in der ganzen Welt noch nie sichtbar geworden ist. Wir merken hier, dass Vater sein und Kind sein, Mutter sein und Tochter sein komplett neu definiert wird in dieser Beziehung. Und auf einmal merke ich, dass ich eine Entscheidung treffen muss, die ganz viel mit diesem Wort aus dem Propheten Jesaja zu tun hat. Und als ich über das nachdachte und mir dieses Wort aus dem Propheten Jesaja vom Reich Gottes in den Kopf gekommen ist, habe ich gedacht, wow, ich habe es nochmal neu verstanden. Denk nicht mehr an das, was früher geschah. Beschäftigt euch nicht mit der Vergangenheit. Haltet nicht fest an dem, was ihr bisher an Vater und Mutterschaft und Kindschaft verstanden habt und gelebt habt, sondern schaut her, ich schaffe etwas Neues. Es beginnt schon zu sprießen, merkt es nicht? Ich lege einen Weg durch die Wüste im trockenen Land, lasse ich Ströme fließen. Das Reich Gottes bedeutet, dass etwas fundamental Neues kommt. Und letztlich musst du dich entscheiden, halte ich an dem Alten fest oder lasse ich mich auf das Neue ein? Und wenn es um das Thema Vater und Mutter sein geht, um das Thema Kind sein geht, dann ist die ganz spannende Frage: Hältst du an dem fest, was du gelernt hast? Und sagst, das, was ich gelernt habe, das ist das, was ein Vater ist und was eine Mutter ist und was ein Kind ist. Oder sagst du, nee, ich will mich auf das Neue ausrichten. Ich will mich auf das ausrichten, was wirklich ein Vater ist, was wirklich eine Mutter ist. Unbedingte Liebe, unendliches Vertrauen. Wechselseitig vom Vater zum Sohn und vom Sohn zum Vater. Ihr merkt, die Generationen neigen sich einander zu. Genau das ist das Neue. Das ist Reich Gottes. Das ist das, was Erneuerung bringt. Väter und Mütter lernen vom Vater und können darin echte Väter und Mütter werden. Und ihr merkt, okay, das heißt lernen, aber genauso auch verlernen. Weil diese alten Muster, diese alten Gedanken, ja, mein Bub, der war schon immer Priester, ja, der alte Zacharias, also, was weiß ich, mein Großvater war schon Priester, mein Urgroßvater war schon Priester, mein Johannes wird auch Priester werden. Und dann kommt der Heilige Geist und offenbart was Neues. Und dann ist es neu. Ein Altes kommt zu Ende und ein Neues fängt an. Und das Schlimme ist, dass es uns so schwer macht, ist, dass es die gleichen Worte sind, Vater und Mutter. Aber es ist was komplett anderes damit gemeint. Eine andere Beziehungsqualität ist gemeint. Und ich glaube, da wo Väter und Mütter echte Väter und Mütter werden, da erlauben sie ihren Kindern auch echte Kinder zu sein. Ich glaube, dass das auch nochmal eine ganz spannende Diskussion ist. Was ist denn eigentlich ein Kind? Was bedeutet denn das Wort Gehorsam? Jetzt könnt ihr das mal wenden. Im Alten und im neuen Sinn. Jesus ist dem Vater gehorsam, vollkommen. Aber es ist ein Gehorsam, das aus Liebe und Vertrauen herauskommt. Und nicht aus dem, solange du deine Viehs unter meinen Tisch steckst, wird Macht, was ich sag. Das ist Gehorsam aus Macht. Merkt ihr, komplett anders. Komplett anders. Und da, wo Kinder eine Beziehung zu dem echten Vater leben, da können sie echte Kinder werden. Und ich kenne viele Geschichten, wie Kinder ihren Eltern geholfen haben, echte Eltern zu werden und diesen Gott zu finden und zu entdecken, was es bedeutet, mit Gott unterwegs zu sein. Wo die Generationen sich einander zuwenden, da blüht das Reich Gottes auf und wird sichtbar. Und interessanterweise, es geschieht immer durch den Heiligen Geist. Es war der Heilige Geist, der auf Jesus herabkam, wie eine Taube an der Taufe. Und es war der Heilige Geist, der in Johannes gewirkt hat. Und Paulus schreibt, es ist der Heilige Geist, der uns die Zuversicht gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Es ist der Heilige Geist, der das wirkt. Was macht diese Beziehung vom Vater zum Sohn so besonders? Ich würde das mal so sagen, es ist unbedingte Nähe und unbedingtes Vertrauen. Wechselseitig unbedingte Nähe und unbedingtes Vertrauen. So lebt der Vater mit dem Sohn und so darf ich mit dem himmlischen Vater leben. Clara hat es vorher gebetet, wir wissen nicht, was dieses Jahr bringt. Das ist vielleicht eines der kritischsten Jahre, das ich persönlich in meinem Leben erlebt habe. Mit unendlich vielen Fragezeichen am Anfang. Aber ich weiß, er ist da und ich darf ihm vertrauen. Mit dieser Haltung darf ich in dieses Jahr reingehen. Auf meinen Vater schauen, auf die Mutter, die mich liebt und trägt. Und so, in dieser Haltung, dürfen wir auch als Generationen zusammenleben. In Nähe und Vertrauen. In dieser Haltung. In diesem Sein. Ihr kennt doch diese russischen Puppen. Die Lisa hat gleich gesagt, wie sie heißt. Wie heißt sie? Matjoschka, genau, vielen Dank. Wo so die große Puppe und dann ist die kleine Puppe drin und so geht es dann unendlich weiter. Und ich dachte mir, das ist ein tolles Bild. Die große Puppe, das ist die Beziehung vom Vater zum Sohn. Und dann kommt die nächste Puppe, die kleinere, das ist meine Beziehung zum Vater. Das ist die gleiche Beziehung. Und in diese Beziehung vom Vater zum Sohn darf ich sozusagen hineintreten und diese Beziehung zum Vater, zur Mutter auch haben und Kind sein. Und das Spannende ist, dass meine Beziehung zu meinen Eltern und meine Beziehung zu meinen Kindern die nächste Puppe ist. Unsere Familienbeziehungen haben auch in dieser Beziehung ihren Raum, ihr Setting. Was bedeutet das für mich? Ich glaube, es bedeutet, dass ich mir den Schmerz auch eingestehen kann, dass ich sowas nicht immer erlebt habe. Meine Beziehung zu meinem Vater war nicht einfach. Als er gestorben ist, war das so ein... Ich bin lang an seinem Sarg gestanden und habe mit ihm geredet. Es war gut. Es war vergeben. Es war okay. Aber es war oft auch eine schmerzhafte Beziehung. Und ich merke, dass wir das zulassen dürfen, dass unsere Eltern nicht perfekt waren. Und dass sie uns an manchen Stellen in Dinge hineingezwungen haben, die nicht richtig sind. Dass sie uns an manchen Stellen verletzt haben, mit dem, wie sie gehandelt haben und was sie getan haben. Das ist schlimm. Für mich persönlich aber fast noch schlimmer ist, dass ich als Elternteil, als Vater nicht perfekt war. Way not. Weit, weit weg davon. Das schmerzt mich. Denn ich habe diese Liebe, die der Vater im Himmel zum Sohn hat, meinen Kindern so nicht weitergegeben. Ich war oft ein distanzierter Vater. der viel zu wenig geredet hat und viel zu sehr mit sich selber beschäftigt war. Und ich merke, ich will die alten Bilder zurücklassen. Auch jetzt in unserer Familie, in unserer Beziehung, ich will diese alten Bilder von Vater und Sohn zurücklassen. Und ich will mich auf dieses neue Bild komplett einlassen. Ich will auf den Vater sehen und ich will meine Elternrolle neu verstehen. Aber ich will nicht nur meine Elternrolle neu verstehen, ich will auch neu verstehen, was es bedeutet, ein Kind zu sein. Beides hängt ja ganz eng miteinander zusammen. Jetzt werden viele sagen, betrifft mich jetzt gerade gar nicht so. Aber vielleicht sind doch ein paar, die sagen, oh Mann, genau das. In diesem Jahr neu lernen, was es heißt, Kind zu sein. In diesem Jahr neu lernen, was es heißt, Vater und Mutter zu sein. In diesem Jahr ganz neu in diese Beziehung zwischen Jesus und dem Vater einzutreten und sie zu lernen, um sie selber auch leben zu können. Das könnte vielleicht für manche auch eine Aufgabe oder ein Thema sein für dieses Jahr. Ich merke, für mich ist es ein Thema. Wir wollen jetzt eine Zeit haben, in der wir Gott anschauen, in der wir den Vater anschauen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr immer auch mitdenkt, der Vater ist immer auch die Mutter. Und wenn von Sohn die Rede ist und der Beziehung zum Sohn, dann ist immer auch die Tochter mit dabei. Das ist mir super wichtig, dass wir das nicht einlinig verstehen, sondern dass wir das wirklich in dieser ganz großen Breite sehen. Gott ist der Vater und die Mutter. Und er freut sich über seine Töchter und über seine Söhne. Und er lädt uns ein, ganz nah zu ihm zu kommen, um bei ihm zu sein, um aber auch selbst zu lernen, was es heißt, eine Tochter oder ein Sohn zu sein, was es heißt, eine Mutter oder ein Vater zu sein.